Meine Damen und Herren, auch im Namen von Amundi ein herzliches Grüß Gott zusammen. Thema heute ist ein Update Ihnen zu geben zu unserem Mandat, dem Amundi Weltertrag nachhaltig. Wie schon angesprochen, mein Name ist Alexander Koch und ich gehöre zur Vertriebsmannschaft von Amundi. Interessanter wird es aber mit mir heute in dem Update-Call ist Herr Joachim Rädler. Joachim ist der hauptverantwortliche Portfolio-Manager für den Amundi Weltertrag nachhaltig. Und wir werden das heute so ein bisschen im Tandem schaukeln, um Ihnen die Disziplin Amundi Weltertrag nachhaltig in den einzelnen Facetten noch ein bisschen näher zu gehen und um Ihnen auch Rede und Antwort zu stehen zur Portfolio-Positionierung, zu Performance, zur Ausschüttung, zum Thema Nachhaltigkeit. So Joachim, herzlich willkommen auch von meiner Seite an dich. Freut mich, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Alex, danke und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich bin heute aus dem relativ kalten Münchner Studio. Ich wünschte, ich hätte meine Jacke mitgebracht, aber ich denke, die nächsten 30 Minuten werde ich aushalten. Ich freue mich drauf.
Super, freuen wir uns auch. Aber lass uns doch einfach kurz loslegen. Du hast schon gesagt, 30 Minuten ist knapp bemessen. Vielleicht, dass wir alle im gleichen Boot sind. Es geht ja um den Amundi Weltertrag nachhaltig. Erklär doch mal bitte ganz kurz unseren Teilnehmern, was ist die Idee hinter dem Mandat, was ist das Ziel hinter dem Weltertrag nachhaltig?
Ja, absolut. Also die Ziele von dem Amundi Weltertrag nachhaltig, wir nennen ihn in aller Kürze AWEN, sind auf jeden Fall Flexibilität, Ausschüttung und die Nachhaltigkeit. Das heißt, ich manage den AWEN in einem aktiven, flexiblen Multi-Asset-Ansatz. Das heißt, wir bewegen uns oder wir sind in der moderaten Morningstar-Vergleichsgruppe angesiedelt. Das heißt, circa im Mittel 50% Aktien-Exposure. Wir mit unserem flexiblen Ansatz bewegen uns tatsächlich in einer Bandbreite von 30-70% Aktien, welches wir auch sehr flexibel ausspielen, auf der Durationsseite in einem Durationsband von 2 bis 5 Jahren. Das alles folgt natürlich dem transparenten und bewährten Multi-Asset-Ansatz von Amundi. Darüber hinaus natürlich die Nachhaltigkeit. Wir haben hier sehr hohe ESG-Anforderungen an diesen Fonds. Ich denke auch, dass Amundi in diesem Bezug ein Vorreiter ist. Neben zahlreichen Ausschlüssen von Unternehmen und Staaten verfolgen wir darüber hinaus einen sehr strikten ESG-Ansatz. Das heißt, in unserer Rating-Welt von Amundi mit einem Rating von A, was das beste Rating ist, bis G, filtern wir tatsächlich für den AWEN nur die bessere Hälfte des Universums heraus. Das heißt, A bis inklusive D ist für uns möglich. Ein angestrebtes Durchschnittsrating im ESG-Bereich von C+, ist beabsichtigt und wird auch eingehalten. Darüber hinaus Kapitalwachstum und Ausschüttung, jährliches Kapitalwachstum von 5% über einen mittelfristigen Anlagehorizont und natürlich die regelmäßig wiederkehrenden Kapitalströme mit einer Zielausschüttung von 4% per annum.
Sehr gut. Ich würde dann auch ganz gerne, wir werden uns ein bisschen über die Flexibilität unterhalten, auch über den ESG-Ansatz, aber lass uns mal mit Punkt 3 starten, regelmäßige Ausschüttung. Ich meine, gerade in Zeiten steigender Zinsen wird die Konkurrenz ja nicht kleiner. Was mich so ein bisschen beschäftigt und auch viele der Investoren, wie generierst du deinen Ertrag in dem Portfolio und warum, deiner Meinung nach, hat man mit dem Amundi-Weltertrag nachhaltig immer noch einen größeren Mehrwert, vor allem in dem steigenden Zinsumfeld?
Ja, also ich denke, der größere Mehrwert ist auf jeden Fall, dass sich die angestrebte Ausschüttung selbst in einer Zeit von steigenden Zinsen wirklich sehen lassen kann. Also die 4% werden das Ausschüttungsziel tatsächlich auch dieses Jahr leicht anheben, ob der steigenden Zinsen. Also ich denke, da lässt sich die Ausschüttung definitiv sehen. Ein weiterer, ich würde mal sagen, Mehrwert ist natürlich, dass die Anleger mit einem global ausgerichteten Mischfonds an den Kapitalmärkten partizipieren können. Und natürlich der Fokus auf nachhaltiges Investieren, da ist man am Zahn der Zeit und leitet hoffentlich auch die Kapitalströme in, ich sag mal, fortschrittliche Unternehmen. Zu dem zweiten Teil deiner Frage, wie generiere ich die Ausschüttung, da ist wahrscheinlich der Blick auf die für den einen oder anderen Zuhörer bereits bekannte Ausschüttungspyramide hilfreich. Wir sehen hier aus den einzelnen Segmenten die Coupons, die zwei oberen Ebenen der Pyramide relativ klar. Das sind die klassischen Dividendenströme aus Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Hier im Mittel bei 0,8% nur circa. Die Dividenden aus den globalen Aktien in einem Band von 1,2 bis 2,1% Ausschüttungserträge erwarten wir hier. Das ist relativ konservativ, würde ich sagen, bei einem Zielgewicht von Aktien bis zu 70%. Das hat natürlich zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist, wir sind tatsächlich relativ konservativ in der Festlegung der Bandbreiten und darüber hinaus fokussieren wir nicht ausschließlich auf dividendenstarke Segmente, die ja in der vergangenen Zeit auch relativ Underperformer waren. Also wir lösen uns hier tatsächlich so ein bisschen von den klassischen Ausschüttungsströmen. Was hilft uns dabei? Natürlich die untere und größte Ebene, das sind letztendlich die Erträge aus den Optionsprämien. Hier ein relativ großes Band von 1,5 bis 2,5% per annum, was wir tatsächlich auch letztes Jahr erreicht haben. Ich würde hier vielleicht einen Rückblick in 2022 wagen. Aus den Coupons, also aus den zwei oberen Ebenen, haben wir in Summe 0,92% Prozent erwirtschaften können, Dividenden bei 1,15 und aus den Optionen tatsächlich 2,35% ausschüttungsfähige Erträge. Also Sie sehen hier, wir haben im letzten Jahr, das erste komplette Jahr des Abends, die 4% erreicht, sogar übererreicht. Das war uns sehr wichtig, das war mir sehr wichtig, dieses Versprechen auch zu halten.
Und vielen herzlichen Dank. Also Loslösung aus den klassischen Ausschüttungsthemen. Trotzdem eine Frage habe ich dazu noch. Es heißt immer Optionsprämien. Das klingt ja im ersten Schritt doch immer sehr risikoreich. Also wie gehst du hier vor? Und vielleicht auch mal, hast du ein Beispiel dazu, dass man sich das noch besser vorstellen kann?
Ja, ich habe tatsächlich ein Beispiel vorbereitet. Optionen gleich risikoreich, verstehe ich nicht ganz. Ich erachte tatsächlich diese Optionen und auch die Optionsprämien hier, die untere Ebene der Pyramide, als Diversifikator im Portfolio. Schauen wir gleich mal auf die nächste Seite, weil die Optionsprämien mir tatsächlich einen weiteren Aspekt des Kapitalmarkts ermöglichen oder beziehungsweise davon zu profitieren, das ist nämlich die Volatilität. Das heißt, eine konstant hohe Volatilität, wie wir es jetzt vor allem letztes Jahr gesehen haben, was letztendlich auch der Grund war für die hohen Ausschüttungserträge eben aus dieser Optionsebene, sage ich jetzt mal, aus dieser wichtigen Säule der einzelnen Ausschüttungssäulen. 2022 war ein relativ volatiles Jahr. Wir wissen es alle, der Krieg in der Ukraine fand überraschend statt. Es zahlreiche makroökonomische Probleme, die wir letztes Jahr gesehen haben, aber auch dieses Jahr weiterhin sehen, weswegen wir uns da im Volatilitätsindex, jetzt hier gemessen am amerikanischen Markt, tendenziell in der Bandbreite von 20 bis 30 bewegt haben. Das ist natürlich für uns ein optimales Umfeld, weil natürlich hohe Vola für uns auch satte Prämien implizieren, welche wir dann an unsere Investoren ausschütten können. Jetzt hattest du nach einem Beispiel gefragt, Alex, springen wir gerade mal auf das Beispiel, welches ich vorbereitet habe. Sie sehen hier den Chart eines nordamerikanischen IT-Unternehmens. Sekunde, jetzt muss ich gerade meinen PC auf lautlos stellen. So, ich hoffe, Sie können die Grafik noch sehen. Also wie gesagt, aus einem nordamerikanischen IT-Unternehmen. Wir alle erinnern uns, der IT-Sektor war letztes Jahr relativ stark unter Druck. Sie sehen hier die rosa gefärbten ovalen Blasen. Im Endeffekt haben wir 6-mal auf dieses Unternehmen veroptioniert. Das heißt, wir haben Put-Optionen verkauft. Die Basis, also sprich der Strike der Put-Option, befindet sich immer leicht unterhalb des aktuellen Aktienkurses. Die Idee dahinter ist, durch das Verkaufen der Put-Optionen eben Prämien einzunehmen. Ich kann hier vielleicht noch in aller Kürze sagen, wir folgen einem Drei-Säulen-Ansatz bei dem bei diesem Optionsprämien-Ansatz. Bevor wir jedoch damit loslegen, wird natürlich das investierbare Unternehmen nach unseren ESG-Kriterien gefiltert. Das heißt, nur noch die bessere Hälfte oder die ESG-fähige Hälfte bleibt über. Darüber hinaus die drei Säulen. Die erste Säule wäre natürlich die implizite Vola. Also sprich, höhere implizite Vola bedeutet sattere Prämien. Die zweite Säule wäre das Diversifikationsmoment, welches die Option bzw. die Aktie zum Portfolio beiträgt. Also sprich, hätte die Aktie eine hohe Korrelation mit dem Rest des Portfolios, hätte sie ein negatives Rating, wirkt sie eher als Diversifikator im Portfolio, hätte sie ein positives Rating und wir würden sie tatsächlich lieber allokieren. Und der dritte Punkt ist eine Reihe von technischen Indikatoren, das wäre zum Beispiel RSI, MACD etc., also auch wirklich Indikatoren, welche mir zeigen, ob eine Aktie überverkauft ist, was natürlich dann interessant auch von der Volatilität her ist, ob eine Aktie gerade einen Boden formt, ob Dividendentermine oder Quartalsberichte anstehen. All das fließt natürlich dann in die Auswahl der Aktien hinein und Sie sehen hier, wir haben tatsächlich in 5 Fällen der 6 konnten wir gute Prämien einnehmen und die Optionen liefen letztendlich zum Verfallstermin wertlos aus, beziehungsweise wir kauften sie zu einem sehr, sehr geringen Betrag zurück. Der Vollständigkeit halber habe ich hier noch die eine Situation mit angetragen, nämlich den Verkauf des September-Puts bei 270, welchen wir Ende Juli verkauft hatten und den mussten wir dann kurz vor Verfall im September teurer zurückkaufen, da die Aktie in dem Fall natürlich auch der komplette nordamerikanische IT-Sektor unter Druck kam und letztendlich unter den Strike von 270 gefallen ist. Jetzt habe ich hier relativ viel anhand des Beispiels erklärt. Ich denke, die Zahlen zeigen es noch besser. Sie sehen hier in der mittleren Spalte als Referenz eine Buy-and-Hold-Strategie eben auf jene nordamerikanische IT-Aktie. Einstand am 3. Januar bei 334,75 US-Dollar. Und der Verkaufskurs per 30. Dezember 2022. Sie sehen auch hier die Dividenden, welche über diesen Zeitraum eingenommen wurden und letztendlich den Verlust der Buy-and-Hold-Strategie von 93,63 plus den ausschüttungsfähigen Erträgen von 1,30 Dollar. Auf der Veroptionierungsseite, was wir an Put-Prämien insgesamt gesammelt haben, da sind natürlich auch der teurere Rückkauf mit eingerechnet und die gesammelten Put-Prämien können zur Gänze oder fließen zur Gänze in den Ausschüttungstopf, also können hier wieder an die Anleger ausgeschüttet werden. Ich denke, gerade in einer Phase von, in dem ein Sektor sehr stark unter Druck ist, machen eben gerade solche Prämienstrukturen, Optionsstrukturen wahnsinnig sind.
Super, vielen herzlichen Dank dafür mal. Lass uns mal ein bisschen den Blickwinkel ändern. Du hast es schon angesprochen, wir hatten ein herausforderndes Umfeld 2022. Mich würde da ein bisschen interessieren, wie ist im Augenblick sozusagen der Blick auf die Märkte und im Umkehrschluss, wie bist du positioniert und aufgestellt?
Ja, natürlich die Flexibilität, das sind jetzt die Werte per Ende Januar. Es hat sich auf der Cash-Investment-Seite wenig geändert. Da würde ich auch sagen, das ist relativ fix. Ich manage tatsächlich das Overlay, also sprich die Sicherung auf der Durationsseite und auch auf der Aktienseite. Springen wir rein. Kuchendiagramm auf der linken Seite zeigt letztendlich die Cash-Investments, Aktien und grüne Themeninvestments, welche derzeit auch reine Aktieninvestments sind in Höhe von 62%. Dann haben wir noch die Staatsanleihen der Industrienationen und der Entwicklungsländer, circa bei 7,8%, knapp 8%. Unternehmensanleihen bei 17%. Darüber hinaus die Margenrückstellungen, welche wir für die Optionsstrategie benötigen, von 5% und freie Kasse derzeit von 8%. Schauen wir auf das grau schattierte Dreieck auf der linken Seite. Das zeigt letztendlich die Netto-Aktienquote, welche ich per Ende Januar im Fonds hatte. Ist natürlich zurückzuführen auf die Sicherungen, welche ich in der Euphorie des Januars eingezogen habe, hauptsächlich auf Nordamerika. Da wir hier auch auf der Aktienseite den größten Überhang haben in Nordamerika, das heißt, die Hedges, welche Sie unten sehen, mit minus 12,5%, sind hauptsächlich auf den S&P 500. Tatsächlich habe ich auch im Ende Januar auf den Nasdaq die ein oder andere Sicherung eingezogen, da ich die Euphorie für etwas zu überbordend empfinde und hier die Sicherung tatsächlich auch recht günstig in das Portfolio allokiert werden konnten. Geografische Allokation, ich hatte es bereits gesagt, wir orientieren uns hier in gewisser Weise auch an den Allokationen des MSCI Worlds, also da tatsächlich Nordamerika mit einem Überhang, das ist ganz klar, aber wie gesagt auch die Sicherung, da können wir eben auch unsere geografischen Tils in gewisser Weise setzen. Was gibt es noch zu sagen? Auf der Unternehmensanleihenseite, das sehen Sie auf der nächsten Seite, da ist im Endeffekt die Übersicht der Anleihen. Unternehmensanleihen, da bevorzugen wir tatsächlich in dieser Phase immer noch die Investment-Grade-Anleihen. Unternehmensanleihen sind auch relativ schwierig zu bekommen in einem ESG-Universum, da diese tatsächlich aufgrund ihres Ratings schlechter D oftmals, da wird die Luft tatsächlich äußerst dünn. Staatsanleihen und Industrienationen und Schwellenländer würde ich sagen 50-50, Schwellenländer tatsächlich so hoch, einfach auch aufgrund der Zinsen. Schauen wir auf die Duration. Auf der rechten oberen Grafik, auf der Balkengrafik hier bei derzeit 2,8 Jahren innerhalb des Bandes von 2 bis 5, Spread Duration so ziemlich in der Mitte bei 1,3 Jahren. Durchschnittsrating BB+ und in der unteren rechten Grafik sehen Sie natürlich auch die Gewichtung des Gesamtportfolios in Hinblick auf ESG. Also Sie sehen hier natürlich sehr viel im Bereich C und D und wenig in A. Glauben Sie mir, ich würde tatsächlich auch etwas mehr in A allokieren wollen, doch da oben wird tatsächlich die Luft sehr, sehr dünn und müssen eben schauen, dass wir es auch ausreichend über die einzelnen Geografien und Sektoren diversifizieren, weswegen wir eben jene Allokation im ESG-Bereich haben. Aber C definitiv eingehalten im Durchschnitt. Alex, zurück
zu dir. Perfekt, bin schon noch da, ja, den News-Button, wie es so klassisch ist. Vielleicht können wir mal eine Seite weiterspringen. Da geht es ein bisschen um das Thema aktuelle Positionierung und wie du aufgestellt bist in den einzelnen Sektoren. Und da habe ich ein bisschen eine provokante Frage direkt an dich. Du hast uns ja gerade erzählt, dass der IT-Sektor im letzten Jahr ziemlich unter Druck gekommen ist. Wir haben ja auch die Wertentwicklung eines IT-Unternehmens hier gesehen. Auf der einen Seite Bewertungsniveaus, wenn ich mir die anschaue, das habe ich gerade mal nachgeblättert, wenn ich mir das KGV anschaue, über dem 10-Jahres-Durchschnitt, nichtsdestotrotz, die größte Allokation, die du im Segment der Branchenabteilungen hast, ist im IT-Sektor. Wie kommt das?
Ja, es ist. Wir haben hier tatsächlich auf das Carve-out, also sprich auf das Aktienportfolio an sich, um die 20%. Wenn man das dann als auf das Gesamtportfolio rechnet, auf den Gesamtfonds rechnet, sind wir bei 13%. Nach wie vor eine große Allokation. Ich muss dazu sagen, das ist die Cash-Allokation, welche letztendlich aus, ich sag mal, unseren Stock-Selektoren im ESG-Bereich vorgegeben wird. Wie ich ja bereits gesagt habe, Anfang Januar habe ich die Euphorie an den Märkten genutzt, um auch hier quasi Sicherungen einzuziehen und hauptsächlich auf den Nasdaq und den S&P 500, der übrigens auch relativ viel Tech inne hat. Also da, wie gesagt, das Bild ein bisschen ein anderes. Die Flexibilität, die wir in diesem Fonds haben und die ich auch wirklich auf die Straße bringen möchte, habe ich hier genutzt, um letztendlich da die Sicherung einzuziehen. Also wenn man das zusammennimmt, so hätten wir im IT-Bereich im Aktienportfolio wahrscheinlich tendenziell 10-11% Exposure, im Gesundheitswesen auch etwas weniger Exposure. Aber grundsätzlich, was man hier auch sieht, IT und Gesundheitswesen, das ist tatsächlich so eine gewisse Barwell-Strategie, wenn man so möchte. IT relativ zyklisch, relativ abhängig von den Zinsen, Gesundheitswesen relativ defensiv als zweitgewichteter Sektor im Aktienportfolio. Also da spielen wir tatsächlich eine sehr breite Diversifikation und auch eine gewisse Bubble-Strategie.
Sehr gut, danke. Ich bleibe mal auf der Seite, gehe auf den rechten Bereich mit der Ländergewichtung. Wir haben da knapp 70% Nordamerika mit dabei. Gibt es da ein Wechselkursrisiko, das die Anleger auch noch mit berücksichtigen müssen? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Tatsächlich haben wir aus Sicht des Euro-Investors bereits den AWIN 2021 so konzipiert, dass ein gewisses Währungsrisiko zwar mit dabei ist, Fremdwährungen sind nicht immer schlecht, also es muss immer eine gesunde Balance zwischen Portfoliokonstruktion, Chancen im Währungsbereich und Risiken auch für den Euro-Anleger sein. Ich würde sagen, im Mittel ist die beabsichtigte Quote der Euro-Investment oder des Euro-Exposures bei Minimum 60 angesiedelt. Das heißt, wir haben Maximum ein Fremdwährungsexposure von 40%, welches wir tatsächlich letztes Jahr auch genutzt haben, um unsere Dollar-Meinung umzusetzen. Ich springe jetzt einfach nochmal zwei Seiten zurück. Da sehen Sie hier auf der rechten unteren Grafik die Balkencharts. Da hatten wir Ende letzten Jahres bis Oktober tatsächlich eine Quote von 20-25% US-Dollar. Und das über das gesamte letzte Jahr hinweg hat tatsächlich gut funktioniert. Der Turnaround auch gut geklappt. Wir haben die Position US-Dollar reduziert. Also auch hier zeigen wir die Flexibilität des Fonds, die Chancen im Währungsbereich zu nutzen. Andere nennenswerte Exposures im Währungsbereich sind natürlich auch ein bisschen der Portfoliokonstruktion geschuldet. Die Norwegen-Krone relativ interessant in Bezug auf Energie. Japanischer Yen immer interessanter, zum einen als sicherer Hafen, aber auch aufgrund der Aufhebung der Yield Curve Control. Und die Emerging Markets hier natürlich auch die ein oder andere interessante Währung zu finden, da wir ja im ESG-Bereich keine Rohstoffe allokieren, gibt es im Währungsbereich gerade in diesen Entwicklungsländern die ein oder andere Chance, welche ich auch nutze.
Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Flexibilität haben wir ein bisschen drüber gesprochen, Ertragsgenerierung haben wir ein bisschen gesprochen, das heißt aber auch Weltertrag nachhaltig. Vielleicht erklärst du unseren Zuhörern noch, wie du das Thema nachhaltig, sprich ESG, in deinem Portfolio umsetzt.
Ja, sehr gerne. Also Weltertrag nachhaltig, das ist eigentlich der Urbegriff meines täglichen Tuns. Ich bin global investiert. Denke, den Ertrag habe ich letztes Jahr bewiesen, dass ich den auch generieren kann. Und die Nachhaltigkeit, nun, neben unseren, ich sag mal, sehr strikten und nachvollziehbaren Ausschlüssen innerhalb des ESG-Bereichs, also sei es Kraftwerkskohle, Tabak und Clustermunition, haben wir natürlich noch viel mehr Ausschlüsse, auch aufgrund des FNG-Labels. Also wir haben uns ja von der dritten oder einer dritten Instanz letztendlich auch unser Konzept besiegeln lassen und haben jetzt bereits das zweite Jahr in Folge das FNG-Label erhalten. Im Bereich unserer grünen Megathemen ist es mir natürlich sehr wichtig, dass wir nicht nur Unternehmen selektieren, welche ein gutes ESG-Rating haben, sondern welche auch durch diesen grünen Push, durch den Nachhaltigkeitstrend in unseren Breiten, aber auch global profitieren können. Hierfür haben wir drei Themen herausgearbeitet, grüne Gebäude, Unternehmen aus der Bau- und Technologiebranche, natürlich große Profiteure des EU New Green Deal zum Beispiel, erneuerbare Energien, muss ich glaube ich wenig zu sagen, Solar- und Windkraftsegment, eines der wohl am häufigsten zitiertesten Themen aus dem Nachhaltigkeitsbereich und unter anderem Recycling und Bioplastik, also hier Unternehmen, welche im Recyclingbereich tätig sind zum einen, aber auch Unternehmen aus dem Verpackungsbereich, welche sich tatsächlich auf biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien weg vom Plastik, weg von den reinen Papierverpackungen hin zu vielleicht etwas umweltfreundlicheren Verpackungen. Das Ganze im Sinne der grünen Megathemen, 15% Maximalallokation ist vorgesehen. Derzeit haben wir 6%, hauptsächlich im Bereich der grünen Gebäude und des erneuerbaren Energiesegmentes.
Perfekt. Joachim, mit Blick ein bisschen auf die Zeit. Erstmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit, heute mit dazu zu kommen, ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, wenn wir es ein bisschen Revue passieren lassen, dann haben wir mit dem Amundi Weltertrag nachhaltig ein sehr, sehr innovatives, modernes Multi-Asset-Konstrukt, das sozusagen in der Lage ist, alle Anlagevehikel in diesem Markt mit zu bedienen, gepaart meiner Meinung nach mit einer sehr, sehr interessanten ESG-Analyse, die ja Teil des großen ESG-Ansatzes des Hauses Amundi ist und als Top-up noch ausgestattet mit einer jährlichen Ausschüttung von 4%. Es gibt auch eine Anteilsklasse, die vierteljährliche Ausschüttung, die Ihnen das vierteljährlich generiert, falls es Bedarf haben bei den Kunden. Also vielen herzlichen Dank schon mal für dich, an deine Zeit und für deine Ausführungen. Mir bleibt noch übrig, auf ein paar Themen zu verweisen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie schwerpunktmäßig aufmerksam machen auf unseren nächsten CEO-Call am Donnerstag, den 9. März. Wir haben hier die Bundesnetzagentur zu Gast, den Herrn Dennis Volk, der als Leiter des Referats für Krisenvorsorge, Resilienz und Cybersicherheit zum Thema sprechen wird, deutsche Energieversorgung. Ich denke, ein Thema, das interessant ist und bleiben wird auch in den nächsten Jahren. Und als zweites, der nächste Produktupdate-Call wird stattfinden, zwei Tage eher, am Dienstag, den 7. März. Diesmal mit dem Thema Schwellenländer und wie man mit ETF-Anlagen hier die Perspektiven und die Chancen in diesem Segment mit abdecken kann. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit. Danke nochmal, Joachim, auch für deine Zeit. Ganz wichtig noch im Nachgang an die Teilnehmer, es wird natürlich die Informationen zur Verfügung gestellt. Sie kriegen die Infos, sollten nochmal Fragen auftauchen, bitte, ich sehe sich an den normalen Amundi-Ansprechpartner, Vertriebsansprechpartner zu wenden. Wir stehen da natürlich nach wie vor mit Rat und Tat auch zur Seite. Dann wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus dem Hause Amundi. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Ja.